Wir schlagen zu unserer ersten Schriftlesung auf. Wir machen das vom Sinn her, von der Reihenfolge heute andersrum. In Offenbarung zuerst. Offenbarung Kapitel 19. Wir lesen da ab Vers 6. Wir haben in den letzten Kapiteln, Vers 17 und 18, von diesem Reich gelesen, das im Prinzip ein Weltreich ist und eine Weltkultur auch, die sich gegen Gott erhebt, und vielleicht auch gemerkt, wie aktuell eigentlich Offenbarung 17 bis 18 ist in unserer Welt heute. Und wir sehen in diesen Kapiteln auch Gottes Antwort drauf und das Ende und hier auch die freudige Antwort der Gemeinde. Ich lese aus Offenbarung 19 ab Vers 6. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe, glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Und er spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, ihn anzubeten. Und er spricht zu mir: Siehe zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deine Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig, und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage, und er wird sie hüten mit eisernem Stab, und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben: König der Könige und Herr der Herren. Wir antworten auf Gottes Wort mit dem Lied Nummer 49. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Und wir singen da bis zur Strophe 5. Jesus ist kommen, der König der Ehren. Himmel und Erde rühmt seine Gewalt. Lied Nummer 49. Thank you. Wir werden, nachdem ich den Psalm gelesen habe, mit einem gemeinsamen Gebet antworten. Das habe ich schon in der Mail angedeutet, wo wir nochmal die Verse, die wir gemeinsam lernen wollen oder auch in Erinnerung auffrischen, aus Epheser 1 wiederholen. Und ihr habt auf euren Sitzplätzen wahrscheinlich diesen Zettel hier gefunden. Und ich werde jeweils aus der Leitung vorlesen und dann werden wir alle gemeinsam beten. Das heißt, wir lesen den Psalm, ich werde ein Gebet sprechen und dann mit diesem Gebet hier beginnen. Und ich bitte euch dann, mit mir gemeinsam auch aufzustehen und jeweils, wo steht, alle dann auch gemeinsam zu beten. Psalm 117. Lobt den Herrn alle Nationen, rühmt ihn alle Völker. Denn mächtig über uns ist seine Gnade, die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Ich bete noch. O Herr, du bist mächtig in deiner Gnade. Sie ist mächtig über uns in dem Evangelium. Du bist der Gott, der einerseits in der Schöpfung seine Güte zeigte, der die Blumen erschafft, die Hügel, die Täler, den Sonnenaufgang, der besorgt ist um die Freude und das Glück seiner Kreatur. Du bist auch der Gott, der seine Gnade über uns gezeigt hat in den Sternen, in dem Universum, jetzt auch in den neuen Bildern der neuen Teleskope der NASA, wo wir deine Herrlichkeit bestaunen können. Die ganze Galaxien, die du erschufst durch das Wort deiner Macht, das gleiche Wort, in dem du, wie wir gelesen haben, auch die Nationen richten wirst. Ein Schwert aus deinem Mund. O Herr, mächtig über uns ist deine Gnade in der Schöpfung und die Treue des Herrn währt ewig. Herr, wir sehen deine Treue in dem, wie du die Erde regierst und führst, indem du Ernte und Ertrag gibst und Regen und Sonne im Wechsel. Aber Herr, wir sehen deine Treue in Israel, wie du dir ein Volk berufen hast, den Abraham herausgeführt hast, seine Nachkommen gesegnet hast, ihnen treu warst, den Josef treu geführt hast. Und Herr, wir sehen deine Treue und deine Gnade im Evangelium in Jesus Christus, durch den wir überhaupt zu dir kommen dürfen. Und Vater, hier sind alle Nationen angesprochen. Herr, und wir bitten dich, o Herr, dass du Arbeiter in dein Feld schickst. Die Ernte ist reif. Die Nationen gehören dir. Herr, wir bitten dich, dass du dein Lob vermehrst auf dem ganzen Planeten. Wir danken dir für das, was du tust in China, in Afrika, in den muslimischen Ländern, gerade auch heute. Wir danken dir für jede Versammlung, die sich versammelt unter deinem Namen und dich preist heute Morgen, ob im Versteckten, im Geheimen oder offenbar. Wir danken dir, dass du das alles tust. Und wir stimmen ein in dieses Lob, o Gott. Wir stimmen ein zusammen mit dem Psalmisten im Psalm 111. Halleluja! Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Groß sind die Werke des Herrn, erforscht von allen, die sie lieben. Voll Majestät und Hoheit ist sein Tun und seine Gerechtigkeit besteht ewiglich. Bitte steht mit mir gemeinsam auf. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass er es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Der auf euch setzen, wir antworten auf dieses Lob der Gnade in dem Psalm mit dem Lied O Gnade Gottes, Lied 138, und wir werden dann auf die Predigt hören. Also Lied 138.
Ja, das ist eine Glaubensaussage. Wenn wir 10.000 Jahre sind in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Und es wird gewiss so sein, da gibt es nur einen kleinen Punkt, den ich sozusagen erweitern möchte. Mein Herz mehr von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Denn je mehr ich hineinschaue in diese Herrlichkeit, je größer das Lob, das Gott auf unsere Lippen legt. Wir wollen uns heute wieder dem ersten Buch Mose zuwenden, erste Buch Mose, und wir schlagen noch einmal das Kapitel 45 auf. Erste Buch Mose, Kapitel 45. Und das Thema wird heute sein, wenn Gott meine Augen öffnet. Erste Mose, Kapitel 45. für die, die vielleicht vorher nicht da waren, beziehungsweise für uns alle als Hilfe, damit wir den Anfang von 45 verstehen, lese ich die letzten Sätze von der Rede Judas, wie er für den Benjamin eintritt, noch mit. Das ist dann Vers 30. Juda tritt hier für Benjamin ein, weil der Kelch des Potiphar im Sack von Benjamin gefunden wurde und Benjamin nach ihrer eigenen Aussage schuldig ist und Sklave des Potiphars, also rechtmäßig Sklave des Potiphars. Und nun tritt Juda als Bürger ein für seinen jüngsten Bruder und er redet hier zu seinem Bruder, aber in dem Sinne zu Potiphar. Wenn ich nun zu deinem Knecht, meinem Vater, käme und der Knabe wäre nicht bei mir, an dessen Seele doch seine Seele gebunden ist, so würde es geschehen, dass er stirbt, wenn er sieht, dass der Knabe nicht da ist. Und so würden wir, deine Knechte, die grauen Haare deines Knechtes, unseres Vaters, vor Kummer ins Totenreich hinunterbringen. Denn dein Knecht hat sich bei meinem Vater für den Knaben verbürgt und versprochen, wenn ich ihn dir nicht wiederbringe, so will ich vor meinem Vater die Schuld tragen mein ganzes Leben lang. Darum will nun dein Knecht als Sklave meines Herrn hierbleiben, anstatt des Knaben. Der Knabe aber soll mit seinen Brüdern hinaufziehen. Denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Knabe bei mir wäre? Ich möchte das Leid nicht sehen, das meinem Bruder träfe. Wie bitte? Dass meinem Vater träfe. Entschuldigung, ja. Dass meinem Vater träfe. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn her standen. Und er rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharaos hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm, so spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt, komm zu mir herab, zögere nicht. Und du sollst im Land Gosen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört. Ich will dich dort mit Nahrung versorgen. Denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was dir gehört. Und siehe, eure Augen sehen es und die Augen meines Bruders Benjamin, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Darum verkündet meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und bringt meinem Vater schnell hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Und Benjamin weinte auch an seinem Hals. Und er küsste alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen. Und danach redeten seine Brüder mit ihm. Als man nun im Haus des Pharao die Nachricht vernahm, Josefs Brüder sind gekommen, da gefiel es dem Pharao und seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu Josef, sage deinen Brüdern, tut das. Beladet eure Tiere und macht euch auf den Weg und zieht in das Land Kanaan. Und nehmt euren Vater und eure Familien und kommt zu mir, so will ich euch das Beste des Landes Ägypten geben und ihr sollt das Fett des Landes essen. Und du ordne dies an. Ihr sollt so handeln. Nehmt euch Wagen mit aus dem Land Ägypten für eure Kinder und Frauen und bringt euren Vater mit und kommt. Und euer Hausrat darf euch nicht reuen, denn das Beste des ganzen Landes Ägypten soll euch gehören. Da machten es die Söhne Israel so, und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao. Auch gab er ihnen Verpflegung auf dem Weg. Und er schenkte ihnen allen Festgewänder, jeden einzelnen. Benjamin aber schenkte er 300 Silberlinge und 5 Festgewänder. Und sein Vater sandte er Folgendes: 10 Esel, beladen mit dem Besten Ägyptens, und 10 Eselinnen, die Korn und Brot und Speise trugen, und für seinen Vater und trugen für seinen Vater auf dem Weg. Damit entließ er seine Brüder, und sie gingen, und er sprach zu ihnen: Streitet nicht auf dem Weg. So reisten sie von Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm und sprachen: Josef lebt noch und ist Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Da sagten sie ihm alle Worte, die Josef zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Und Israel sprach: Für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Wir lesen noch die ersten 7 Verse aus Kapitel 46. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht: Jakob, Jakob. Er sprach: Hier bin ich. Da sprach er: Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen, und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Da machte sich Jakob von Beersheba auf, und die Söhne Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf dem Weg, den der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuführen. Sie nahmen auch ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten, Jakob und all sein Same mit ihm, seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, allen seinen Samen brachte er mit sich nach Ägypten. Wir wollen noch einmal zusammen beten. O Gott unseres Heils und Gott unserer Erlösung, du allmächtiger Gott, du dich offenbart hast, von Anfang an, als wir von dir abgefallen sind, der du dein Heil offenbart hast und immer wieder offenbart hast in verschiedenen Bildern und Handlungen, wir bitten dich, komm nun auch zu uns und lass uns dein Heil sehen. Komm du in unsere Mitte und wirke mächtig, dass wir nicht blind an deinem Handeln vorbeigehen, sondern die Herrlichkeit deines Handelns sehen und die Größe deiner Gnade. Herr, dass auch wir heute schon zunehmen im Lob deiner Gnade, in der Anbetung deiner Gnade, dass wir zunehmen, deine Herrlichkeit zu sehen und dir zu glauben in dem, was du mitgeteilt hast. Oh, wir bitten dich, komm du, und gib uns, dass wir uns unter dein Wort stellen. Gib uns, dass dieses Wort für uns Grundlage unseres Lebens und Denkens ist, Grundlage unserer Entscheidungen. Mache dieses Wort zu einem Licht auf unserem Weg. Herr, segne diese Zeit miteinander. Segne uns im Nachdenken. Belebe unseren Geist und zieh uns zu Christus. Wir finden keine Grundlage in uns, warum wir diese herrlichen Segnungen von dir empfangen sollten. Woher wir finden aber alles in Christus, in seiner Gerechtigkeit und in seinem stellvertretenden Tod. Sieh den an, den du durchbohrt hast, und segne uns um seines Namens willen. Amen. Nun, wenn wir uns nochmal diesem Kapitel zuwenden, dann deswegen, weil ich das letzte Mal einen Schwerpunkt herausgegriffen habe in diesem Kapitel, und das war die Vergebung, wie entscheidend die Vergebung ist und was die Merkmale einer wahren Vergebung sind. Und wir können das in Josef hier sehr gut sehen. Wir können sehen, wie er seine Brüder vergeben hat, was diese Vergebung bewirkte, wie es sein Handeln prägte, warum, welche Grundlage das Vergeben hat oder auf welcher Grundlage die Vergebung Josefs stand und welche Wiederholung, welche Früchte es hervorbrachte. Wenn wir also jetzt nochmal in das Kapitel hineinschauen, dann müssen wir sehen, die Vergebung ist wirklich ein zentrales Thema in diesem Kapitel oder auch die Frucht der Vergebung, die ja bei Josef schon viel früher stattfand, aber die Früchte der Vergebung sind ja ein zentrales Thema in diesem Kapitel. Und ich glaube, Vergebung ist wirklich etwas sehr, sehr Entscheidendes im Leben eines Gotteskindes. Schnell zu vergeben, reich zu sein an Vergebung. Wir vergessen oft, dass Jesus in dem Gebet des Herrn, als er sagt, vergib uns unsere Schuld, es zusammenknüpft mit dem Punkt, dass er sagt, wie auch wir vergeben jedem, der uns schuldig ist. Diese Verknüpfung habe nicht ich gemacht, aber die Schrift macht sie. Der Herr Jesus macht sie. Der sein Leben gab, um unsere Schuld zu vergeben, verknüpft es so miteinander. Und er fügt nach dem Gebet noch eine Lektion hinzu. Und man könnte sagen, er würde eine Lektion bringen über die ersten drei Bitten. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nein, macht er nicht. Er fügt eine Lektion hinzu zur Vergebung und sagt, wiederholt nochmal und sagt, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen nicht vergeben. Diese Lektion wird mehrmals in den Evangelien wiederholt. Wir merken also, es ist etwas sehr, sehr Zentrales. Vielleicht eine kurze Ermutigung. Die Woche danach rief mich eine ältere Frau an. Sie ist 70 Jahre alt und sie kann die Predigten nicht hören, weil sie kein Internet hat. Aber sie hat eine Freundin und die hört die Predigten. Und diese Freundin ruft sie dann an und erzählt ihr dann, was sie mitgenommen hat von der Predigt. Und darum rief sie mich an, sie hatte nicht meine Nummer, aber sie hat irgendwie gesucht, hat erst meinen Bruder erreicht und dann am Ende noch mich erreicht und sagte ihr, wie wichtig dieses Thema für sie war und ist, weil sie das im Leben lernen musste, sagte sie. Weil sie das im Leben lernen musste. Ich hoffe, das ist für uns alle eine Ermutigung und ein Gebet, dass wir das, was wir aus Gottes Wort lernen, weitergeben, wie die diese ältere Frau immer anruft. Aber gleichzeitig, dass wir die Lektionen in unserem Leben lernen, sodass wir das, was die Bibel lehrt, nicht nur wissen als wichtig, weil es in der Bibel steht, sondern dass wir das, was die Bibel lehrt, als wichtig erkennen und betonen, weil wir Gottes Lektionen gelernt haben. Nun, heute das Thema soll sein, deswegen heute werden wir nicht so sehr auf die Vergebung eingehen oder kaum auf die Vergebung eingehen, auf der Grundlage, weil wir das intensiv das letzte Mal angeschaut haben. Heute wollen wir einfach den Text anschauen unter dem Punkt, wenn Gott deine Augen offen öffnet. Wenn Gott deine Augen öffnet, was ist dann? Und da sehen wir einige wichtige Punkte in diesem Kapitel, die wir zwar immer wieder gesehen haben, aber die, ich glaube, wichtig sind, immer wieder neu zu sehen. Nun, das Thema ergibt sich aus dem Text. Nun, warum ergibt sich das Thema aus dem Text? Weil Josef hier die Augen seiner Brüder öffnet. Bis zu diesem Zeitpunkt war Josef nur der Herrscher von Ägypten, der Brotgeber, der Machthaber. In diesem Text erkennen Sie, dass dieser Brotgeber Ihr Bruder Josef ist. Und alles ändert sich auf einmal. Sein ganzes Handeln. Judah sagt vorher zu seinem Vater, der Herrscher des Landes ist hart zu uns und behandelt uns hart. Nun sehen Sie, es ist nicht einfach ein Herrscher von Ägypten. Es ist Josef, ihr Bruder. Wir kommen da noch gleich noch drauf zurück. Aber es hat noch einen zweiten Punkt. Es gibt noch eine zweite Betonung in diesem Kapitel. Und das ist Jakob. Deswegen, wenn Gott deine Augen öffnet. Die Brüder kommen nach Hause. Die Brüder erzählen, Josef lebt. Und was sehen wir? Keine Reaktion. Für Jakob ist diese Information wertlos. Sie hat keine Bedeutung. Sie regt nicht sein Inneres an. Sie führt ihn nicht zu Entscheidungen, die gewichtig sind. Bis er die Gaben sieht. Bis er sieht, Josef hat Zeichen gegeben. Josef hat Geschenke gebracht. Bis er sieht, das ist eine Tatsache, dass er lebt. Diese Tatsache verändert alles. Und das sehen wir in seiner Reaktion, wenn er sagt, wenn es hier heißt, und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist ihres Vaters Jakob lebendig. Und er sprach, für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Wahrheiten in der Bibel. Tatsachen Gottes sind für uns und bleiben für uns Informationen, die keine Kraft haben in unseren Entscheidungen im Alltag. Wir bleiben ganz cool, unverändert. Wir gehen in die Richtung, die wir vorher gegangen sind, bis sie zu wirklichen Tatsachen werden. Bis wir merken, das sind Gottes Fakten. Das sind Gottes Fakten. Das ist das, was Gott gesagt hat. Das ist entscheidend. Dann werden sie zu einer Kraft. Dann werden sie unser Denken beeinflussen, unsere Entscheidungen beeinflussen. Dann beleben sie uns. Dann legen sie unseren Willen fest, unsere Ziele fest, dann haben sie die Kraft, die wirksam wird in unserem Leben, in unseren Entscheidungen. Nun, der erste Punkt, den ich hier uns zeigen möchte, ist, dass wenn Gott unsere Augen öffnet, wir die Hand Gottes in seinem Handeln sehen. Das ist darum jetzt so wichtig, weil wir hier die Geschichte Josefs betrachten, weil es eng verknüpft ist mit dem Wort Gottes. Denn diese Geschichte von Josef, dieser Bericht, müssen wir sagen, es ist ja nicht einfach eine Geschichte, die aufgeschrieben wurde, wie so ein Roman, sondern es ist eine Geschichte der Ereignisse, die Gott in Wirklichkeit gewirkt hat. Das ist sozusagen wirklich Geschichte, Tatsachen. Auch wenn viele darüber lachen würden. Auch wenn viele denken, das ist nur so aufgeschrieben worden, weil da eine Botschaft hinter ist. Sie haben nicht verstanden, dass Gott der Lenker des Universums ist. Es ist Gottes Geschichte. Und schaut, darum ist es so wichtig für uns, dass wir sehen, diese Geschichte ist nicht einfach eine Geschichte, die toll ist für die Kinderstunde, sondern diese Geschichte ist eine Offenbarung Gottes. Gott lässt Mose durch seinen Heiligen Geist aufschreiben. Das heißt, Gott erzählt dem Mose 500 Jahre später, was da alles genau passiert ist und sagt, schreib es auf, schreib es auf. Und wenn wir das sehen, dann merken wir auf einmal, dass die Details zu der Geschichte nicht einfach Ausschmückungen sind von einem guten Romanschreiber, sondern dass die Details der Geschichte Gott wichtig war, uns mitzuteilen, damit wir sein Handeln verstehen, damit wir ihn sehen. und dass wir erkennen, warum er so handelt, was ihm wichtig ist. Und das ist so entscheidend, wenn Gott unsere Augen öffnet. Und ich bringe hier eigentlich Punkte, die zusammengehören, Punkte, die man auch trennen könnte, in zwei Punkten einfach zusammen, dann sehen wir, dass dieses Wort von Gott geoffenbart ist, dass dieses Wort nicht dem Menschenwort gleich ist und nicht einem guten Roman gleichgesetzt werden kann oder einer guten Geschichte, sondern dass dies die Offenbarung des Handelns Gottes ist. Deswegen sagt Paulus im Neuen Testament, er schreibt den Thessalonichern: Darum danken wir Gott allezeit für euch, dass ihr das gehörte Wort nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern wie es in Wahrheit ist, als Gottes Wort. Macht einen Unterschied, liebe Geschwister, macht einen Unterschied zwischen unseren Schriftlesungen und den Predigten. Prüft die Predigt, prüft sie. Denkt darüber nach, fragt euch, stimmt es? Seid edel gesinnt wie den Bereer, die alles, was Paulus sagte, anhand der Schrift überprüften. Es ist kein Problem, den Prediger zu überprüfen. Bitte anhand der Schrift. Nicht anhand einer kritischen Gesinnung, anhand der Schrift. Um zu suchen, wie es Gott gemeint hat. Wenn du das tust, wirst du merken, dass du weit mehr an Segnungen hast von der Predigt als durch die Predigt alleine. Weil die kritische, und ich meine jetzt nicht kritisch mit einer negativen Haltung, sondern die kritische Auseinandersetzung mit der Predigt, die hier das zum Maßstab nimmt und die Predigt als Hilfe anschaut, den Maßstab Gottes anzuschauen, wird immer den größten Nutzen haben. Der kritische Betrachter. Weil er zurückkommt zu der Grundlage des Glaubens, zu dem Wort Gottes, das unverbrüchlich, treu ist, beständig ist, zu dem, der hier gehandelt hat. Weil dann bleibe ich nicht bei Josef stehen, sondern dann komme ich zu dem Gott Josefs. Dann bleibe ich nicht bei Jakob stehen, sondern dann komme ich zum Gott Jakobs. Das ist der Grund, warum Gott es aufgeschrieben hat. Nämlich, dass wir den Gott Jakobs sehen, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks. Als das Volk Israel in der Verbannung war, in Babylon, da fragten sie, wo ist Gott? Aber da gibt es diese Gläubigen und die machten genau das. Sie sagten, Abraham kennt uns nicht. Isaak weiß nichts von uns. Aber du, Herr, du bist unser Gott. Sie kamen zu dem Gott. Nun, aber genau das, meine Haltung zum Worte Gottes, ist entscheidend, dass ich zu dieser Wahrheit komme, die hier so zentral ist in diesem Text. Und die zeige ich euch jetzt nochmal anhand der Aussagen Josefs. Josef gibt sich also seinen Brüdern zu erkennen, da werde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, aber mir geht es darum, dass wir diese Grundlage gut gelegt haben. Vers 5, und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht und es werden noch 5 Jahre ohne Pflügen und Ernten sein, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Vers 8, und nun nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott, er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt. Vers 9, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Kommt zu mir herab, kommt zu mir herab, zögere nicht. Gott offenbart hier durch Josef, dass er der Handelnde ist. Merkt ihr, darum wollte ich diese Punkte nicht trennen. Die Schrift, die Bedeutung der Schrift und die Sichtweise des Handelns Gottes in allem, was geschieht. Gott ist der Weltenlenker. Gott ist der Weltenlenker. Gott macht Geschichte. Gott schreibt es vorher auf. Gott gibt Jahrhunderte vorher zu erkennen, was er tun wird. Ich will es euch nochmal zeigen in 1. Mose 15. Aus 1. Mose 15, wie wahr das ist, was, oder ja, wie doppelt wahr das ist, was Josef hier sagt. 1. Mose 15 erscheint Gott dem Abraham. Also, das war der Urgroßvater von Josef. Und der Erste, den Gott berufen hatte. Und da lesen wir in 1. Mose 15, da hat der, da geht es um den Bund, den Gott mit Abraham macht. Und am Ende offenbart er sich dem Abraham. Schaut mal, ich lese ab Vers 12. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham, und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abraham, Gott spricht zu Abraham, du sollst mit Gewissheit wissen. Warum hat Gott geredet? Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten, und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Vers 16, sie aber sollen in der vierten Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Wenn Josef jetzt sagt, Gott hat mich hierher gesandt, dann sah er auf das Handeln Gottes, er sah die Hand des Herrn in allem, was geschah. Die Brüder handelten aus Neid, die Brüder handelten gemein, die Brüder waren niederträchtig, sie verkauften ihn als Sklaven, die Frau betrog ihn, die Frau des Pharao, sie war die Böse, sie betrog den Pharao, er war Opfer, er konnte es nicht ändern. Er blieb nicht in der Sichtweise, er sah Gott. Gott ist der Handelnde. Gott ist der Handelnde. Liebes Kind Gottes, wenn Gott deine Augen öffnet, dann fängst du an, alles, was in deinem Leben geschieht, als Handeln Gottes zu sehen. Dann fängst du an, anders mit den Dingen umzugehen. Anders, du gehst anders um mit Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Du gehst anders um mit Ereignissen, die dein Leben erschüttern. Du gehst anders um mit Demütigungen, mit Gemeinheiten der Menschen, mit Schicksalsschlägen. All diese Dinge ändern sich plötzlich, wenn du siehst, dass Gott der Handelnde ist. Wenn du siehst, dass Gott souverän über alles herrscht. Gott sagt es dem Abraham, Abraham, ich werde deine Nachkommen nach Ägypten bringen. Hier bei Josef sehen wir ganz praktisch, wie es passiert ist durch den Josef. Josef wird als Sklave verkauft nach Ägypten, und am Ende will der Vater seinen Sohn sehen, und er geht nach Ägypten mit seinem ganzen Habe. Und so kommen sie genau dahin, und alles geschieht, wie Gott es gesagt hat. Und Gott hat gesagt, in Ägypten will ich sie vermehren, dass sie ein großes Volk werden. Und in Ägypten wurden sie ein großes Volk, obwohl die späteren Pharaonen, der letzte Pharao, alle Kinder tötete. Das heißt, er wollte sie dezimieren, dezimieren, dezimieren. Gegen jede Kraft des menschlichen Bestrebens setzt Gott sein Wort durch und führt seine Verheißungen aus und macht sein Wort sogar umso gewisser, umso bestätigter als Gottes Wort, weil es sogar gegen Hindernisse sich erfüllen muss, sodass niemand und nichts Gottes Ratschluss durchbrechen kann. Das war Josefs Sicht. Ist das deine Sicht? Bitte Gott, dass er deine Augen öffnet, dass er der Handelnde ist, dass er seine Verheißung dafür gegeben hat. Es muss denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist eine Verheißung in Christus Jesus. Deswegen sagt Jakobus, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst. Lass dich durch Gottes Wort belehren. Bitte Gott, dir diese Tatsache ins Herz zu schreiben, damit du bei jeder Anfechtung, bei jeder Not, bei jeder Schwierigkeit sagen kannst, aber ich weiß, dass Gott bestimmt hat, dass diese Dinge meinen Glauben stärken sollen, mich in das Bild Jesu verwandeln sollen. Aber ich weiß es, darum freue ich mich, auch wenn das Leid groß ist. Darum freue ich mich, auch wenn die Ungerechtigkeit groß ist. Darum freue ich mich, auch wenn ich nicht sehen kann, wie Gott das zu Ende führt. Wir sehen also die Herrlichkeit, die darin ist, dass Gott so an uns handelt. Die Herrlichkeit zeigt sich aber auch darin, in dem Punkt, den ich nun als weiteres bringen will, wenn Gott deine Augen öffnet, dann siehst du die Herrlichkeit Christi. Dann siehst du die Herrlichkeit, die zentrale Bedeutung von Jesus Christus. Nun, das ist natürlich eine Anwendung des Bildes. Warum hat Gott hier im Leben Josef so gehandelt? Warum hat er dieses alles aufgeschrieben? Ich glaube, der größte Punkt und der wichtigste Punkt der Geschichte Josefs ist, dass Gott den Vätern, nämlich Jakob und seinen Nachkommen und alle, die die Geschichte lesen würden, anhand seiner persönlichen Führung mit Josef seinen Erlöser offenbaren wollte, den Herrn Jesus Christus. Und die Herrlichkeit, wie er die Erlösung ausführen würde. Josef kommt hier zu dem Punkt, dass er sagt, ich bin Josef. Ich bin Josef. Ich bin Josef. Wenn Gott deine Augen öffnet, siehst du, dass der Herrscher des Himmels und der Erde der Herr Jesus Christus ist. Aber du siehst auch, dass er der Sohn Gottes ist, der überaus herrlich ist. Du siehst den, der sonst nur ein Mensch ist mit besonderen Charaktereigenschaften, als den an, den Gott zu deiner Erlösung gesandt hat. Ja, es gibt viele Leute, die würden Christus einreihen in die Reihe der großen Reformatoren, der großen Menschen unserer Geschichte. Sie würden ihn Gandhi gleichsetzen oder anderen oder Martin Luther oder Martin Luther King und solchen Menschen. Aber das ist genau ihr Problem. Sie sehen nicht, dass er einzigartig ist. Dass er der ist, dem Himmel und Erde gehören. Dass er der ist, von dem wir heute in Offenbarung gelesen haben. Der Sohn Gottes, das Wort Gottes, mit Macht eingesetzt.